Jesus, wir haben das gerade gesungen, wenn die Meere toben und die Stürme toben, dann gehen wir mit dir übers Wasser. Und du weißt genau, wie oft wir wirklich übers Wasser gehen oder ersaufen, untergehen. Und ich möchte dich bitten, dass du genau da hinein sprichst, dass du uns Antworten gibst, wie wir leben können, wie wir glauben können in Stürmen, im Winter, im November. Amen. Es mag sein, dass du diese Stimmungen, von denen Andreas am Anfang des Gottesdienstes sprach und was ich gerade auch im Gebet so ausgedrückt habe, dass du diese Stimmungen und Gedanken gar nicht kennst. Dann herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir da aber gar nicht ganz sicher. Aber wenn du die Ideen noch nicht hast, wie sich das anfühlt, so Novemberstimmung, dann geh vielleicht trotzdem jetzt nicht raus, sondern folg der Predigt und nimm dir Dinge vor für deinen November, der kommen wird. Präg dir Dinge ein für dein späteres Leben. Und ich habe wirklich so gedacht, als wir das gesungen haben, kann ich das überhaupt mitsingen? Wie oft bin ich schon über Wasser gegangen? Also jetzt wörtlich bin ich noch nie über Wasser gegangen, es sei denn, da war Steine, so 5 Zentimeter unter der Oberfläche. Aber wie oft erleben wir, dass Jesus trägt, dann, wenn nichts mehr hält? Und ich bin davon überzeugt, dass viele von euch, von uns heute, genau diese Gefühle kennen. Und vielleicht fühlt sich der eine oder die andere genau heute am Volkstrauertag 2019 genauso. Und dann ist die Predigt genau für dich und sie ist auch für mich, denn auch ich kenne das, nicht nur im November. Aber es ist halt wieder November, die Tage sind kurz, die Sonne scheint meistens nicht. Und dann kommt ein trauriger Sonntag nach dem nächsten. Man traut sich doch gar nicht, in den Terminkalender zu gucken. Das fängt mit Allerheiligen an. Okay, der ist katholisch, haben wir nichts mit zu tun. Das stimmt nicht. Dann kommt Volkstrauertag heute, wo wir, und das ist gut, uns daran erinnern an Tausende, an Millionen Menschen, die in Kriegen, nicht nur in den zwei Weltkriegen des letzten Jahrhunderts, sondern bis heute in den Kriegen gefallen, gestorben sind, ob Soldaten oder Zivilisten. Und dann ist nächsten Sonntag Totensonntag. Und es wird scheinbar immer dunkler. Und wir merken gar nicht, dass danach die erste Kerze angezündet wird. Dann kommt nämlich Advent. Aber vielleicht sind es bei dir gar nicht diese Gedanken an den Tod, sondern vielleicht sind es so Gedanken an deine Überforderung. Die Angst vor morgen. Vielleicht einfach nur Müdigkeit. Oder kennt ihr das, so einfach nur ohne Grund traurig zu sein? Über zerbrochene oder belastete Beziehungen, über Enttäuschungen. Oder du denkst an dein Versagen, deine Schuld. Oder an die Anforderungen, die du selber an dein Leben stellst oder andere, oder zumindest die du fühlst, dass sie an dein Leben gestellt werden und Anforderungen, denen du nicht gerecht werden kannst. Egal, was das ist für solche Stimmungen, für solche Dinge, die zu unserem Leben gehören, wir finden sie auch in der Bibel und wir könnten mit Asaf sagen aus dem Psalm 73, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Von wegen mit dir gehe ich übers Wasser, sondern es fehlte nur ganz wenig und ich wäre gescheitert, nicht mal hingefallen, sondern gescheitert. Mir ging das schon irgendwie nahe in diesem Jahr 2019, als ich davon hörte, ich glaube Anni, sie ist jetzt im Kindergottesdienst, sie hat uns dann in einer Andacht im Leitungskreis davon gesprochen, von diesen zwei ziemlich bekannten und erfolgreichen Christen, die sich öffentlich von ihrem Glauben an Jesus abgewandt haben, sich davon verabschiedet haben und darüber wurde in den Medien berichtet. Und ich hatte so das Gefühl, ich will nicht darüber urteilen, das war so eine Mischung für mich gefühlt zwischen Trauer, Scheitern, aber auch so ein bisschen Kokettieren damit. Ich will denen das nicht unterstellen, aber so ein bisschen, als wäre das vielleicht in, sich von Jesus abzuwenden. Hier geht es um einen Pastor aus den USA, der Bücher geschrieben hat, die ihr vielleicht auch schon gelesen habt, um einen bekannten Musiker, der Lieder geschrieben hat, die wir vielleicht auch schon gehört oder gesungen haben, und die sich nun von ihrem Glauben einfach verabschieden und sagen, ich habe entschieden, ich hab's nicht mehr mit Jesus. Ich glaube nicht mehr mit Jesus. Und das, was ich in den Büchern geschrieben habe, in den Liedern, ja quasi, ich widerrufe. Nochmal, es ist mir ganz weit weg, über diese zwei Männer zu urteilen. Aber das hat was mit mir gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie ist das? Wie kommt sowas? Wir können in die Bibel hineinschauen. Paulus schreibt von einem Mann im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, dem es genauso ging. Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat. Menschen werfen einfach hin. Und genau in dieser Zeit hörte ich eine neue CD von einem anderen, ganz bekannten christlichen Musiker, dessen Lieder wir auch in unseren Gottesdiensten singen. Und ich las auf dieser neuen CD von ihm den Text auf dem Cover. Und davon möchte ich euch zwei Sätze vorlesen. Das letzte Lied, das ich geschrieben habe, bevor die Dunkelheit über mich kam und bevor ich meine Worte und Lieder verloren habe, heißt Will You Love Me in the Winter? Wirst du mich auch im Winter lieben? Und ich möchte euch einladen, dass ihr jetzt mit mir dieses Lied hört und den Text auf Deutsch projizieren wir. Das war 2010, das war das letzte Lied, was Brian Dirksen geschrieben hat. Und er schreibt, bevor ich meine Worte und meine Lieder verloren habe, wirst du mich noch im Winter lieben. Und Brian Dirksen meint hier nicht den schönen romantischen Winter, den ich dann vor Augen habe. Wunderschöner, weißer, unberührter Schnee, Sonnenschein, blauer Himmel, höchstens minus 5 Grad Celsius, richtig idyllisch. Den Winter meint er nicht. Was für einen Winter meint er wohl? Und da fielen mir die Bücher von C.S. Lewis ein, die Narnia-Bücher. Ich weiß nicht, wer sie von euch gelesen hat. Da spielt der Winter eine große Rolle. Und man merkt richtig, man friert richtig, wenn man die Bücher liest. Es ist kalt. Es ist tot. Es scheint keine Sonne. Es ist nirgendwo eine Blume. Es ist nirgendwo grün. Es ist hoffnungsloser, lebloser Winter. Und das Schlimme bei den Narnia-Büchern ist, es gibt überhaupt keine Hoffnung, dass jemals wieder der Frühling kommt. Ich glaube, das ist das Schlimmste an diesem Winter. Alles ist nur traurig und hoffnungslos. Und ich frage mich, wie kann sowas passieren? Und ich frage dich, wie kann sowas passieren? Und was noch eine viel beängstigendere Frage als diese ist, ist doch die, kann auch mir das passieren? Kann auch dir das passieren? Kannst du in einen Winter kommen, wo du nicht mehr glaubst, dass es Frühling wird? Lesen wir weiter von dieser CD, von dem Cover von Brian Dirksen, was er schreibt. 7 lange Jahre bin ich auf der anderen Seite. 7 Jahre später bin ich jetzt auf der anderen Seite dieses langen, harten Winters. 7 Jahre, kein Lied, kein Text, und das ist sein Beruf. Wahrscheinlich kein ermutigendes Gebet, er ist Christ. 7 lange Jahre bin ich auf der anderen Seite jetzt des langen, harten Winters. Und ich verstehe immer noch nicht, warum das passiert ist. Und ich habe keine Klarheit und keine Ahnung, warum dieser Winter so lange dauern musste. Ich habe keine Antworten. Immer noch nicht. Aber ich habe eines. Dankbarkeit. Und dieses neue Album spricht davon. Vielleicht nicht mehr so diese schwerelose, ganz leichte Fröhlichkeit, aber Dankbarkeit. Und dann dachte ich wieder an Narnia, an C.S. Lewis. Ja, es bleibt nicht immer Winter. Und wenn ihr die Bücher kennt, dann merkt ihr, wie man nicht mehr friert. Plötzlich scheint irgendwo die Sonne und hat jemand gesagt, es taut. Es hat jemand Blumen gesehen. Es wird Frühling. Was war passiert? Aslan, der wunderbare und mächtige Löwe, war gekommen. In diesen Winter hinein, in diese hoffnungslose Leblosigkeit hinein. Und mit diesem Löwen Aslan war der Frühling wiedergekommen. Das Leben war wieder da, Rettung, neue Hoffnung und neuer Mut. Und die C.S. Lewis-Fans wissen es. Aslan ist für ihn Jesus. Jesus, der in diese Welt voller Hoffnungslosigkeit, in die Winter unserer Seelen und Herzen hineinkommt, um wieder Leben zu bringen. Jesus selber sagt es in Johannes 10, Vers 10, er ist gekommen, uns Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Nicht in materieller Fülle, aber Leben, wo wieder die Sonne scheint, wenn auch nur hier und da zwischen den Wolken durch. Leben, wo der Schnee des ewig dauernden Winters anfängt zu schmelzen. Leben, wo man wieder Mut fasst, wo man wieder Hoffnung kriegt, wo klar ist, der Winter wird nicht immer bleiben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die allermeisten, wenn nicht sogar alle heute hier in diesem Gottesdienst, genau solche Gedanken und Gefühle und Lebenssituationen kennen, wo man keine Ahnung hat, ob man da durchkommt, ob es wieder Frühling wird. Und genau deshalb möchten wir auch in diesem Gottesdienst nach der Predigt, während wir noch Lieder singen, Zeit geben und Gelegenheit geben zum Beten. Vielleicht, wenn du genau jetzt in so einem Winter bist, dass du wieder Hoffnung bekommst, dass Menschen für dich beten oder du Lasten abgibst oder du einfach sagst, diese Situation, bete mit dafür. Gestern bei K5 ging mir dieser eine Satz von Leo Bigger oder dieses Gebet sehr nahe. Gerade bei dieser Frage, werde ich den Winter überstehen, schmeiße ich hin den Glauben, verzweifle ich wie Asaf. Und Leo Bigger sagte, er hat dieses eine Gebet. Er möchte mit Jesus am Ziel ankommen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist nicht arrogant, aber das hat Hoffnung. Ich möchte mit Jesus durch den Winter und ich möchte mit Jesus am Ziel ankommen. Und meine Gedanken bei diesem Thema, ob Gott uns auch im Winter, in diesem Winter, der so lange sein kann, lieben wird, gingen zu einem besonderen Text der Bibel. Zu dem wahrscheinlich bekanntesten Psalm. Ein Psalm, den wir meistens mit Beerdigungen in Verbindung bringen, aber der vielmehr ein Psalm fürs Leben als für Beerdigungen ist, für dein und mein Leben heute. Und ich möchte diesen Psalm mit euch lesen. Als eine Antwort Gottes auf die Frage, wirst du mich auch im Winter lieben? Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weidefläche, auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf richtigen Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Dieser Psalm ist voller Trost und Zuversicht, gerade in Zeiten der Not, in Zeiten der Angst, des Zweifels, der Bedrängnis, egal durch was oder wen auch immer diese Not kommt. In guten Zeiten kann dieser Psalm ein Text sein, dessen Erfüllung wir uns für schwierige Phasen unseres Lebens wünschen und uns dran klammern und sagen, Gott, mach es wahr, wenn es eng wird und schwierig wird. Hoffen, dass diese Worte uns dann tragen, so wie wir es am Anfang gesungen, dass wir mit Jesus übers Wasser gehen. Und in schwierigen Zeiten, wenn es dunkel wird, auch wenn die Schatten des Todes irgendwann auf uns selbst fallen werden, dann kann und soll es ein Psalm der Hoffnung sein. Ein Psalm, des Vertrauens auf den Gott, dem wir vertrauen und mit dem wir eine Beziehung und Freundschaft haben. Gott, Jesus, greift im Neuen Testament genau dieses Bild auf von dem Hirten und sagt, er ist der gute Hirte. Jesus ist unser guter Hirte. Und das ist die beste aller Lebensversicherungen. Die wird niemals zahlungsunfähig und am Ende klaut man uns doch wieder noch was mit den Steuern weg. Nein, bei Jesus nicht, da klaut uns keiner mehr was weg. Diese Lebensversicherung bleibt. Ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11. Und ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Der Herr ist mein Hirte. Im Winter, wie im Frühling, wie im Sommer. Und das bedeutet, um auf Brian Dirksen zurückzukommen und sein Lied und seine Frage. Dieser Gott, dieser Jesus, der liebt uns auch im Winter weiter. Der lässt uns dann nicht hängen und verlässt uns dann nicht. Und das können wir heute glauben. Und darauf können wir heute vertrauen. Und das gilt bis zu unserem letzten Atemzug und darüber hinaus. Das ist eine starke Antwort auf die Frage, Gott, wirst du mich lieben? Dann, wenn ich es am dringendsten brauche, wenn alles wackelt und nichts mehr hält? Sicher werden auch mit diesem Psalm und auch mit Jesus, dem guten Hirten, der uns versprochen hat, das Leben in voller Fülle, im Überfluss, nochmal nicht materiell, sondern an Qualität, an Sicherheit, auch in unseren Gefühlen zu geben. Es werden nicht alle unsere Sehnsüchte und Wünsche in Erfüllung gehen. Aber trotzdem gilt das, was David hier betet. Selbst wenn ich durch ein ganz dunkles Tal gehen muss und irgendwann werden wir alle dort durchgehen, wo Todesschatten mich umgeben, selbst dann fürchte ich mich nicht vor irgendeinem Unglück. Warum? Weil ich plötzlich die Augen zumache und alles ausblende? Nein, denn du, Gott, du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Und dieser Hirtenstock und Stab, das ist nichts Bedrohliches, mit dem Jesus uns mal endlich zur Ordnung ruft. Das ist keine angedrohte Strafe, sondern es ist das starke Zeichen seiner Kraft und seiner Treue und seines Schutzes. Er sagt, ich bin da. Gerade dann, wenn du niemanden mehr hast. Und gerade dann, wenn du mich am dringendsten brauchst. Und das ist für mich der wichtigste Satz im Psalm 23. Das ist gar nicht theologisch schwer. Das ist einfach ein Versprechen. Und vielleicht schreiben wir uns das im Winter, und der Winter geht ja manchmal auch über November hinaus. Und selbst im Frühling schreiben sie uns an den Spiegel, wenn wir uns die Zähne putzen und wohin auch immer. Du bist bei mir. Gott sagt, ich bin bei dir. Das ist der wichtigste Satz und das ist die wichtigste Antwort auf die Frage, wirst du mich auch im Winter lieben? In den größten Krisen unseres Lebens können wir darauf vertrauen, dass der Gott, der sagt, ich gebe mein Leben für dich hin, glaub doch nicht, dass ich dann, wenn es eng wird, dich hängen lasse, dich allein lasse. Aber seien wir doch mal ehrlich, wir haben oft und viele Menschen haben ein ganz seltsames Bild von Gott. Von einem Gott, der so weit weg ist, den es auch nicht kümmert, wie es in Athen aussieht. Der sich die Finger und die Füße nicht schmutzig macht, der sitzt irgendwo auf seinem Thron und lächelt. Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott macht sich mit euch und durch euch die Hände schmutzig und die Füße schmutzig. Und Gott geht mit seinem Herzen, mit eurem Herzen zu den Menschen in Athen. Und Gott ist hier und Gott ist da in deiner Krise, in deinem Winter. Gott ist nicht weit weg und lächelt. Und hat keine Ahnung, wie Sterben sich anfühlt, wie ausgelacht werden sich anfühlt, wie einsam sein sich anfühlt. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist der, der da ist Und das hat David doch gesagt, selbst im Tal des Todesschattens, ich bin bei dir, ich bin da. Das glaubt David, du Herr bist bei mir. Im Neuen Testament finden wir das genauso bei Paulus, der sagt, was können wir jetzt noch sagen? Römer 8. Gott ist für uns, das ist eine Tatsache, das ist theologische Grundlage. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Da sind wir von der Theologie schon wieder weg. Da sind wir vom Kopf weg, da sind wir in der Seele, im Gefühl, in den Zweifeln. Ja, wir glauben an Jesus, wir haben uns taufen lassen, wir lesen Bibel. Aber kann uns wirklich keiner was anhaben? Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann da etwas uns anhaben? Und er begründet es, Gott hat ja noch nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Er hat nicht gesagt, ich helfe euch ein bisschen. Nein, er kommt auf diese Erde und leidet und schenkt uns seinen Sohn. Und Paulus sagt, wenn Gott uns seinen Sohn, sein eigenes Herz gegeben hat, alles gegeben hat, geschmeckt und erlebt hat, wie Sterben geht, wie gemein und hart das ist. Der kann uns doch jetzt nicht plötzlich irgendwas vorenthalten, sondern er wird uns alles mit Jesus schenken. Er wird uns in dem Winter, in der tiefsten und größten Not sagen, und ich bin bei dir. Und wenn du nichts mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dann nimm diesen Satz mit. Du, Herr, bist bei mir. Im Winter, in der Krise, in der Verzweiflung, im größten Glück, im Sommer. Du, Herr, bist bei mir. Und Paulus beendet das Kapitel Römer 8 so. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, und er zählt alles Mögliche jetzt noch auf, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns jemals von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Antwort, wirst du mich im Winter lieben? Und die Frage für dich ist, ob du diesem Gott dein Vertrauen schenkst, ob du das anfangen willst zu glauben oder neu glauben willst für heute und morgen, wie David, du Herr bist bei mir. Und ich ahne so bei David, das war keine leichte Situation, als er diesen Psalm gebetet hat. Und das war seine Antwort, du Herr bist bei mir. Dass Gott für uns ist, für jeden Menschen ist, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, das gilt und bleibt. Und das ist ein Geschenk, weil er uns so sehr liebt. Und der uns so sehr geliebt hat, kann sich plötzlich nicht davon machen und sagen, ich ziehe mich jetzt auf meinen Thron zurück und sieh du mal zu. Nein, der bleibt da, der geht mit dir durch das Tal des Todes, durch den Winter, durch das Glück, durch den Sonnenschein. Und so endet dieser Psalm. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeiten. Wenn wir uns darauf nicht verlassen können, worauf denn dann? Brian Dirksen hat 7 Jahre warten müssen. Er singt jetzt wieder. Aber es waren 7 lange Jahre. Und er hat Gott vertraut und sicher oft gebetet und gesagt, Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Aber Gott verbirgt sich mit seinem Namen, mit seiner Liebe dafür, mit seiner Treue für dich und mich und sagt, ich bin da. Und das ist die große Chance unseres Lebens und unseres Glaubens, dass wir es nicht allein schaffen brauchen und wir schaffen es auch alleine nicht, sondern dass wir uns dran klammern können und können sagen, du Herr bist bei mir. Und das muss und mag genug sein. Aber du bist dann auch noch bei mir, wenn das Tauwetter einsetzt und die Narnia-Bücher, ihr müsst sie jetzt alle lesen, sind 7 Stück. Aber ihr habt ja Weihnachten vor euch. Das endet herrlich mit Frühling und Sommer. Du durch Aslan, den Löwen. Und unser Leben wird herrlich enden, wenn auch nicht hier immer einfach und herrlich sein auf dieser Erde. Aber es wird herrlich enden bei Jesus im Himmel. Und bis dahin und auf dem Weg dahin gilt es, du Herr bist bei mir. Und ich möchte dir als letztes diesen Satz mitgeben. Wenn du es nicht glauben kannst, neben dem Satz, du Herr bist bei mir, merk dir Jesaja 43, Vers 4. Da sagt Gott Menschen, und nimm es einfach für dich persönlich, auch wenn das da in der Bibel so nicht steht. Du bist kostbar in meinen Augen. Und du bist wertvoll und ich hab dich lieb. Du bist kostbar in meinen Augen und wertvoll und ich habe dich lieb. Jesaja 43, Vers 4. Amen. So soll es sein. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns so nah ist und der mit uns spürt und leidet, sich mit uns freut, der nicht weit weg ist, sondern in unserem Herzen da ist, der mit uns durch schöne Täler und über schöne Berge geht, sogar durchs Todestal. Ich bete darum, dass sich das tief in mein Herz brennt und in meine Gedanken und in unsere Herzen und Gedanken. Du, Herr, bist da. Und wir sind kostbar und wertvoll in deinen Augen. Danke dafür. Amen.